Herzlich willkommen bei
Zichtel Mechtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 264 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und mal wieder Simon Balisa.
Hallo.
Das Trio Infernale für einen infernalen Sommer, wo nicht mehr infernal heiss ist. Aber heiss sind wir und unsere Themen.
Oh, holy shit.
Siehst, was du verpasst hast in dieser Zeit, wo du in Toxi bist.
Ja, der Phil hat viel gelernt.
Die heissen Anmoderationen. Genau, ja, newsmässig ist es ein bisschen dünn, darum haben wir gefunden, wir können doch mal ein paar gute Sommerthemen vorbereiten und wir haben uns die grössten Tech-Flops rausgesucht. Die Liste war eigentlich recht lang gewesen. Wir haben jetzt einfach wirklich 6 rausgesucht, für jeden 2. Und wir könnten am Schluss noch sagen, über was wir denn was rausgefallen ist, wo aber auch noch spannend gewesen wäre, wo definitiv auch Flops gewesen wären. Aber ja, ich würde sagen, komm, genau, nachher reden wir dann aber auch noch ein bisschen über The Big Screen und Spielecken haben wir auch noch. Wir reden über Lord of the Mysteries, eine Anime-Serie. Oder eben nicht ein Anime, sondern, ich habe es mir aufgeschrieben, Dongwa.
Fuck, ist jetzt Dongwa.
Dongwa, ja Dongwa. Genau, so heissen offenbar Animes, Animationsserien aus China.
Und jetzt habe ich wahrscheinlich gerade ein paar Milliarden Chinesen da draussen beleidigt, indem ich es komplett falsch ausgesprochen habe.
Ja, die Milliarden, die zulassen, unseren Schweizer Kiji-Podcast. Genau. Und in der Spielecke reden wir etwas, wo Simon absorbiert hat, und zwar Uma Musume.
Uma Musume Pretty Derby. Ja, ja.
Genau.
Es ist der Wahnsinn.
Er hat eigentlich gar keine Zeit gehabt zum Podcast.
Nein, ich habe einfach wirklich meine Notizen zwischen 3 Pferderennen gemacht.
Jetzt musst du noch nicht vorweg. Ich werde es dann sehen. Das Heisseste kommt dann vielleicht am Schluss. Aber komm, dann fangen wir doch an. Und genau, Simon, du hast den ersten Tech-Flop parat für uns.
Ja, und zwar, es ist nicht ein Flop, sondern es sind mehrere, aber es ist immer mal wieder so, dass Windows von Microsoft irgendwie recht verkackt. Und zwar, es ist lustigerweise immer so, dass eine Version gut ist, eine schlecht, eine gut.
Das ist Star Trek, das ist doch auch so, jetzt sind doch die Ungeraden die Guten, oder?
Stimmt, irgendwie so, ja.
Final Fantasy vielleicht auch, ich weiß nicht, da müssen wir den Kevin mal fragen.
Ja, aber sagt die Indiana Jones auch so?
Nein, jetzt sind es einfach die mit Nazis gut, sagt man, oder?
Ja. Ah, ja, eben, also die Ungeraden.
Stimmt. Ja, genau. Aber bei Windows ist es doch tatsächlich, ja, es ist wirklich spannend, dass sie es immer wieder mal schaffen, an den Kunden vorbei zu entwickeln, so quasi. Wir fangen schon mal an, ganz, ganz früh, 2000. Windows ME, hat das jemand von euch gehabt?
Ich habe alle gehabt. Ich habe wirklich alle Windows gehabt. Alle Consumer-Versionen habe ich gehabt. Alle.
Oh, crazy.
Ist das Windows Millennium? Oder ist
ja,
es
genau. Ja, Millennium Edition hat das geheissen. Mm. 2000 als Nachfolger vom 98 SE gedacht gewesen oder auch rausgekommen und hat irgendwie auf der ganzen Linie versagt. Das ist so ein... Hat so ein System Restore gegeben, wo dann auch potenzielle Viren wieder vorgeholt hat, wenn du System Restored hast. Und es war einfach generell unstabil gewesen. Das erste Mal aber mit Auto-Updates, wo dann ein wahnsinniges Novum war, wo aber auch nicht richtig funktioniert hat. Die haben dann meistens alles schlechter gemacht, als vorne war. Und darum frage ich, ich habe das eben nie gehabt. Ich habe das geskippt. Ich bin direkt auf Windows 2000 geblieben.
Ich glaube, ich habe es 2000 möglicherweise nicht... Vielleicht habe ich es auch mal kurz gehabt. Aber ich habe das Gefühl, das habe ich nicht gross gebraucht.
Das ist ja eben... Ja, 2000 ist halt ein bisschen, es ist ja ein bisschen professional gewesen, yeah. Und so. Dann hast du nur... Ich glaube, es hat nur NTFS als Betriebs... Als File-System gegeben und so. Aber es hat genau 2 Jahre lang hat's gedauert, bis das ME nachher abgeschafft worden ist. Von dem her, zu dem habe ich gar nicht so viel zu sagen. Nachher ist ein XP gekommen, wo ja wirklich so das Windows ist, glaube ich, wo man in den 2000er auch immer noch ein bisschen so vermisst. Ich glaube, das ist irgendwie für mich das Windows so.
Ja.
Ja, das ist schon mal, hat man lange. Ja,
schön mit der grünen, der mit der grünen Wiese im Hintergrund und dem blauen Himmel und MSN und all. Ich bin genau, mein erster eigener PC war ein Windows XP PC und mit dem bin ich gross geworden.
Genau, das ist also mein Jugend.
Ja, ich habe natürlich 95 schon, wo das ist halt das typisch so von DOS umgestiegen, oder?
Ja, genau. 9.11 habe ich schon anerkannt, 95, 98, alles mitgemacht. NT natürlich, der Lehrer und so.
3.11, ja.
3.11, ja, nicht 9.11. 9.11 wäre der Porsche.
Ja, Porsche war es nicht, das 3.11, aber es war gut.
Das nächste dann, wo ein Flop war, ist leider finde ich, weil ich finde es bis jetzt wirklich das schönste Windows und ist auch ein bisschen ein Zeichen, dass jetzt Apple quasi die Design Language ein bisschen wieder vorholt mit ihrem Liquid Glass, ist Windows Vista gewesen. Mhm. Dort hat es auch so durchsichtige Dinge und es ist so mega die 2000er-Ästhetik, aber geil irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe ein schönes Betriebssystem gefunden, aber es ist schrottig gelaufen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es ist irgendwie, weil die ganzen Grafik-Sachen, die haben so viel CPU gebraucht, ja, dass nachher einfach alles immer gestockt hat. Und es sind immer so die schönen Bildschirme und so die schönen Fenster sind einfach dann so eingefroren und dann wieder fest wurden und so, hey, fuck.
Das sind doch vermutlich einfach die Skins. Früher hat man doch immer so Zeugs installiert, weißt du, mit den Cursors, das Hintergrundbild, Rahmen, ja, genau, alle anderen ausgesehen. Es war so gut gewesen. So von Big Lebowski und so habe ich die gehabt. Und dann, ja, genau, hat immer noch irgendwie etwas geklickt, hast, ein Soundeffekt gekommen. Leck, das ist ein Scheiß
gewesen. Aber Windows Vista ist doch auch der erste mit diesen Widgets an der einen Seite teilweise, ja, weißt du, mit Kalender, mhm, Uhr, Notizen, Wetterbericht und so.
Alles, genau, habe ich mir reingeknallt.
Und ein Taskmanager, wo all die offenen Fenster so in einer Reihe so optisch so schön so drück gemacht haben, du hast können.
Ja. Niemand das hat das gesehen. Unpraktisch war es
völlig unpraktisch.
Gar nicht übersichtlich, ja. Ja. Aber du hast ihn wollen brauchen.
Aber es hat einfach geil ausgesehen damals.
Super. Ja, und ich bin auch noch mal ein bisschen anschauen. Es ist, also einerseits ist wirklich das die ganze Grafikgeschichte, die so langsam ein Buggy gemacht hat. Aber das andere ist, dass Microsoft irgendwie einen grossen Teil unter den Huben auch neu geschrieben hat. Und dann nachher aber die Hersteller mit den Treibern natürlich gar noch nicht ready sind für das Windows Vista. Also das ist so eine klassische Version, wo Microsoft einfach mal etwas bastelt hat. Und irgendwie so, wenn du dann den ganzen TCP-IP-Stack neu schreibst und aber der Netzwerkkartenhersteller noch keinen Treiber dafür hat, dann läuft dann halt einfach auch das Netzwerk nicht. So, weißt? Und das ist so ein bisschen das grosses Problem gewesen, damals. Und ist dann auch irgendwie, ich muss nochmal schnell schauen, wann das abgeschafft worden ist, aber das hat es auch nicht allzu lange gegeben. Ja, doch 10 Jahre, also bis zum 11. von 2007 bis 2017.
Ja gut, aber ist sozusagen die Aktivzeit, die ist dann sicher viel kürzer gewesen,
ja,
oder?
Ja, die ist viel kürzer gewesen, ist dann nachher abgelöst worden durch Windows 7, wo ich auch immer noch grosse Erinnerungen daran habe, aber Vista, ja, ich finde, Sydney hat dann schon immer so geil ausgesehen. Vista ist ihnen so, ja, es hat wirklich so ausgesehen wie die Zukunft.
Ich glaube auch das wurde früh installiert, weil ich habe das Gefühl, Bioshock hat irgendein technisches, grafisches Feature gehabt, das exklusiv war für das Windows. Dann habe ich es natürlich gebraucht. Ich bin wirklich sicher, es war Bioshock. Irgendein Effekt halt. Den musste ich natürlich haben. Oder?
Kommt an. Ich habe dort eben, das war eine kurze, dunkle Zeit, wo ich nur Konsolen gegamed habe.
Ich habe gedacht, Mac hast du gebraucht, aber ja.
Nein, Mac ist später gekommen. Aber ich habe dort nur Konsolen gegamed und irgendwie, ja, kein Stutz als Student und irgendwie, ja, weißt du, nicht.
So ist das Leben.
Genau. Und dann Windows 7, geil, super. Und dann ist aber Windows 8 dann wieder gekommen. Und das ist das Infernale. Das ist das mit diesen Kacheln, Mann.
Windows 8 und Windows RT, oder? Das ist das Gleiche
gewesen. Ja, die haben dort irgendwie das alles probiert zu vereinen. Ich glaube, RT hat sie probiert, ja, irgendwie wie ein grosses Windows draus zu machen. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz
sicher. RT ist aber, glaube ich, für Tablets dann gewesen. Ich habe das Gefühl, das ist jedes, siehst, das muss jetzt auch ein bisschen aus dem so Halb wissen.
Ja, also ich meine mich noch erinnern, es ist die Zeit gewesen, wo überhaupt Tablets langsam am Kursen sind. Alle Hersteller plötzlich Tablets rausgeben und Windows hat halt ein Betriebssystem haben, das sowohl auf Tablets als auch auf ihrem PC funktioniert. Also einfach ein Betriebssystem für alle Hardware und auch für die, weißt du,
Desktop. Windows Phone, Windows Ding, die haben alle Kacheln gehabt.
Einfach so ein Dings und du kannst, weißt du, per Touch, plötzlich sind auch Touchscreens, da hat es, weißt du, die Bildschirme gegeben, die, wie sagen wir denn, die Desktop-PCs, wo einfach nur den Bildschirm berührst und du sollst alles können mit den Fingern und mit der Hand und keine Maus und keine Tastatur. Das war einfach ein riesen Bruch gewesen, das ganze scheiß Windows-Sache.
Ja, RT, du hast recht, Kaffel. Ja, es ist so. Das ist zusammen mit dem gekommen. Das ist bizarrer und das ist einfach die Nicht-Konsequenz von Microsoft dort, oder? Dann macht man ein Betriebssystem, das für alles sollte gut sein und dann bringst du aber noch Windows RT, wo zwar gleich aussieht wie Windows 8 und so Touchfähigkeiten hat wie Windows 8, aber nochmal ein eigenes ist, was einfach für ARM-Prozessoren ist.
Und weißt du noch, man hätte doch dann beim Windows 8 hast ja dann können irgendeinen Workaround, damit du wieder auf die normale Desktop-Oberfläche kommst. Ja. Und du hast es schon,
Du hast eben so, es hat zwei Ebenen gegeben. Also ja, die Millennium oder so Ebene gegeben, hat die geheissen. Nein, Metro-Ebene. Millennium Metro. Ist das Meme. Metro-Ebene hat die geheissen. Genau. Und dort hat es jetzt eigentlich alle Apps neu reinschreiben. Da hat es gar keine Leisten oben gehabt und nichts. Aber weil das wack war, hat es den Desktop gegeben als eigenes Metro-App. Und dort hast du nochmal Apps auftun. Es war so eine Appception. Also weißt du, du hast ein Software-Fenster auf deinem Desktop gehabt, wo aber dann gleichzeitig nicht mit diesen Metro-Apps, wo ja nicht, die hast du noch einen Fullscreen durchswipen, so. Hey, das war ein richtiger Bruch gewesen. Dann hat es irgendwie rechts noch so eine Liste gehabt, die du immer aus Versehen aufgetan hast, wenn du das Fenster wolltest zutun, das nicht richtig funktioniert hat und so. Aber technisch sagt es eigentlich ein recht gutes Betriebssystem gewesen. Also das, was sie verkackt haben vorne bei Vista und so, das sagt dann eben wirklich halt gelaufen. Aber das ganze User, und das User-Interface wäre ja eigentlich gut gewesen für eine Touch-Only-Umgebung, hat es schon so legitim gewesen.
Ja, man hat mal etwas versucht, oder? Es ist wirklich einfach nichts gewesen, aber ich meine, ich habe es auch probiert. Ich habe das Gefühl, ich kann, bin ich Surface RT? Weil ich mich auch erinnere, ich habe auch ein Tablet gehabt, irgendwie mit dem, oder vielleicht habe ich einfach einen Laptop gehabt, wo du hast umklappen, so einen Yoga-mässigen, das könnte man auch sein. Und ich weiß noch, ich habe die Kachel auch so eingerichtet, weil das Prinzip davon, weil ich habe immer gefunden, ein Desktop von einem Windows ist für einen Arsch, weil ich brauche den einfach nicht, der ist einfach leer bei mir. Und dort hast du endlich mal können, eben mit so Widget-mässig, aber eben, es ist dann irgendwie, es ist gleich nicht richtig gut gewesen, darum
ja. Ja, genau. Übrigens hat das Windows 8 ist erst seit 2 Jahren nicht mehr offiziell supported.
War noch krass. Haben sie es noch lange gemacht. Ja, gut, das ist, macht es ja immer so. Sie sagen immer, sie stellen es schnell ab, damit du auch möglichst schnell aufhörst und dann müssen sie logischerweise immer noch ein bisschen länger supporten wie
Windows 10. Können wir jetzt auch noch dazu Windows 10 übrigens noch kurz, was ich rausgesucht habe von Windows 8. Das hat er gar nie irgendwie eingeschlagen. Es hat irgendwie maximal 25% Marktanteil gehabt. Also, ja, das ist eigentlich für das, dass Windows ist schon extrem wenig. Dann Windows 10, wo ich drauf arbeite und Angst habe, dass es gleich abgestellt wird. Ich glaube, im Herbst ist es soweit, weil da kommen wir jetzt zum Dreamhouse-Objekt, Windows 11. Ich habe es mehrfach probiert, wirklich mehrfach auf zwei Partitionen. Ich muss im Herbst umsteigen, ich weiß, es scheisst mir jetzt schon. Es macht mich einfach hässig. Es ist so irgendwie, es hat schon angefangen mit dem huren CPM Trusted Platform Module, wo du irgendwie im BIOS Sachen einstellen, die sagen, aus Sicherheitsgründen, aber offensichtlich aus irgendwelchen Rechte-Management, dass möglichst auch jede Windows-Version irgendwie zahlst, so eingerichtet worden ist. Danach macht mich schon hässig, dass man Rechtsklick macht und dort überhaupt nicht das kommt, was ich will, sondern nur irgendwelche Bullshit. Und dann musst du nochmal ins erweiterte Rechtsklick-Menü rein, damit genau das kommt, was ich will. Weil ich
aber das Windows 11 ist immer, ist kein Flop. Das findet jetzt nicht jeder geil, aber das ist kein Flop. Oder?
Hey, ich glaube im Fall, ich weiß nicht, was dann ein Flop definiert, aber so wie Microsoft jetzt sagt, wie viele das immer noch auf Windows 10 unterwegs sind und sich nicht bereit sind zum Umsteigen.
Ja, sag jetzt einfach, das funktioniert ja. Also ich brauche es ja seit Anfang an, habe kein Problem damit. Und die Mehrheit von den Leuten, oder ich könnte jetzt das nicht als Flop bezeichnen, ist jetzt einfach sicher nicht so gut angekommen wie das 10. Ich glaube, sind wir uns einig.
Sind wir uns einig? Mehr funktioniert irgendwie dann nichts, oder?
Das 12 kommt ja gleich, oder?
Audio, kommt das nicht?
Ich glaube, doch. Hey, hast du das schon gehört? Ja.
Ich glaube, nein, ist doch nicht angekündigt.
Mal, also angekündigt, aber weißt du, so, das sickert jetzt wieder überall durch, dass das 12 früher soll kommen als geplant, blablabla.
Ich nehme nicht an, dass das dann nachher die Sachen besser macht, die ich bemängle, dass ich immer noch suchen muss. Es gibt immer noch 5 verschiedene Ebenen von Einstellungen.
Und ja, gut, aber das wird es immer geben. Aber das ist Windows, weil Legacy-Zeugs. Ich glaube, das ist wie so das Problem von Windows, weil es eine Unternehmenssoftware ist und muss immer jeden huren Zirkus unterstützen und dann wird es immer die Legacy-Sachen drin haben.
Glaub, aber dann will ich sagen, welche Einstellungsebene ich will und ich will nicht einfach zuerst müssen auf Dump-Down-Version, wo eigentlich 3 Schalter hast und dann will ich nachher immer so im Hintergrund. Ich brauche viel so Audio-Zeug und das ist einfach wirklich extrem beschissen mit Windows 11. das ist jetzt so weit, dass ich natürlich auf meinem neuen Mainboard hat es jetzt natürlich 3-4 Komponenten, wo gar kein Windows 10 Treiber haben. Okay. Das heisst, aber wer braucht schon bei einem Gaming-PC WLAN und Bluetooth? Also von dem
richtig, richtig. genau, aber komm, wir haben ja noch 5 andere Themen. Und, genau, aber das ist Windows und ich würde sagen, von Microsoft gehen wir gerade zum nächsten Billionen-Konzern auf Deutsch. Und das ist Google. Und dort habe ich mich für ihre Google Chat oder sagen wir Google Kommunikations-App Strategie entschieden, weil das ist ein Clusterfuck, das kann man sich ja nicht vorstellen. Also weißt du, zum Vergleich, wenn man denkt, Apple hat iMessage und ich erzähle euch jetzt, was Google hat.
oder okay.
Über die Jahre gehabt hat. Es hat schon 2004 angefangen, hat es Google Talk gegeben. Das ist 2011 dann erst abgestellt worden. Ist halt auch ihre Chat-App gsi. Die ist dann ab 2006 ist sie auch in Gmail können brauchen. Hat auch Sprachanruf können machen und Gruppenchats und so. Also eine von ihren frühesten Chat-Apps. Und dann hat es Google Voices gegeben, 2009. So eine Firma, die sie aufgekauft haben, haben sie rebranded. Und das ist dort, hast du mit deiner Telefonnummer, also du hast dich mit deiner Telefonnummer müssen verknüpfen, hast du dann Text und Sprachnachrichten verschicken. Mhm. Oder? Aber einfach über eine Nummer. Dann hat es im gleichen Jahr noch Google Wave gegeben. Das war sozusagen ihre Vision für das Internet. Und jetzt musst du das Video anschauen, das ist wirklich so richtig 2009, weißt, alles ist noch so bunt und wie Google und Windows halt damals ausgesehen hat. Alles sehr, sehr farbig gewesen. Und das hat halt einfach wie alles, E-Mail, Chats, hat so Gruppen gemacht und du hast so Threads machen aus diesen Sachen. Es wäre halt wie alles, wäre dann immer verknüpft gewesen. Mhm. Oder? Es gibt ja bei Gmail jetzt auch noch, also schon länger, das ist die Konversationen bei Outlook, ja, wo es dir alles immer zusammenpackt.
Ja, stimmt, das weiss ich. Also, die Idee war mega geil gewesen, aber
das war doch in der Vorgänger von Slack gewesen, tatsächlich, Google Wave. Dann hat es 2010, das hat glaube ich auch nur ein Jahr gehabt, Google Buzz, also B-U-Z-Z. Das war ihr so Microblogging-Service gewesen. Und also so ein bisschen wie Blue Sky oder Twitter oder so.
Ja, genau.
Und auch in Gmail hast du dann Nachrichten untereinander schicken, hat dann aber irgendwann schon so Platz machen für Google Plus. Dann in 2010 hat es im Google Docs auch eine Chatfunktion gegeben.
What?
Wo du einfach hast können mit deinen Mitarbeitern so kollaborieren und dort zusammen chatten. Ist separat gewesen von allen anderen Chats, wo sie Chat-Software und so, die aktuell dort existiert haben. Dann ist dann Google Plus mal gekommen, 2011 bis 2016 hat es existiert. Dort hat es ja die Circles gegeben und dort hat es natürlich auch Chats gegeben. Dort hat es auch Huddle hat's gegeben, so Gruppen-Chats. Und dort ist dann auch zum ersten Mal das Hangouts gekommen, etwas, was man jetzt vielleicht noch eher kennt, für Gruppenvideos. Und das ist dann aber 2012, hat es Google Hangouts in Gmail gegeben. Ich meine gar nicht. Übrigens, wenn ihr hört und völlig verwirrt sind, das ist normal. Man kann gar nicht anders als verwirrt sein. Es ist einfach...
Ich habe schon vor etwa 5 Versionen abgehängt. Ja.
Das ist unglaublich. Das ist, weißt du, und dann eben gleiche Namen für Produkte, die gleich unterschiedlich sind. Aber eben, dann ist Google Hangouts gekommen in Gmail und hat dann eben das im Google Plus Hangouts hat's dann ersetzt. Und hat dann auch Google Talk ersetzt, was es ja auch noch geht. Und 2014 ist dann noch Google Voice ins Hangouts integriert worden. 2014, das war glaube ich beim Android 5 oder so, hat es Messenger hat er einfach geheißen. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Da hat keine SMS und Chats. Das war halt die Standard-Messaging-App für Android.
Gibt es schon, schon noch Messages?
Ja, ja, aber die hat nochmal zweimal anders geheißen. Aha. Aber dort hat es, glaube ich, Messenger geheißen. Oder Messages, Messenger oder Messages. Er hat einfach SMS und Chats auch können verschicken. Also halt über normal WLAN vermutlich oder Internet. Dann 2016, für 3 Jahre, hat es Google Allo und Duo gegeben. Google Allo habe ich tatsächlich, ich habe fast alles benutzt. Google Allo war halt auch wieder eine Chat-App gewesen. Die hat ein paar witzige Sachen gehabt, mit so, hat sich die Schrift gross und klein machen, ein paar witzige Stickers und so Sachen gegeben. Duo, genau, Allo war für Chat gewesen. das ist Sprachnachrichten. Und Duo ist Videocall gsi, also wie FaceTime oder so, oder?
Aber Duo gibt es doch noch, bin ich jetzt gerade völlig...
Nein, da gibt es nicht mehr alle.
Ah, das heisst jetzt Google Meet, glaube ich.
Ja, ja, yes. kommen wir dazu.
Okay, sorry.
2018 hat man dann das eingestampft, das Allo. Ach, das und dann hat 2017 Google Hangouts Meets gegeben. Hangouts ist dann zu Hangouts Chats geworden und Hangouts Meets ist ihr neues Business-Tool geworden. Also Alternative zu Zoom. Dann, ich kann es dann gleich. Dann eben der Messages hat es geheißen, ist dann zu Android Messages geworden, 2017. Ja. Und hat Google Duo, die Video-Ding, teilweise integriert. Hat 2019 jetzt einen RCS, so den SMS-Nachfolger bekommen. Und dann 2020 ist Hangout, Chat, wirklich, ich habe die Übersicht auch verloren, ist zu Google Chat geworden. Und hat aber gleichzeitig Hangouts immer noch gegeben im Gmail drin, weil der Rollout ist ja immer so ein bisschen langsam. Und dann hast du beides gehabt. Hast du irgendwie im Gmail noch irgendwie Hangouts gehabt und Google Chat hat es auch gegeben. Genau, 2023 wird aus Android Messages Google Messages, so wie es heute immer noch heisst, der Nachrichtendienst auf Android. Und eben darum, heute gibt es... Vielleicht gibt es immer noch so eine Legacy-Version, aber so grundsätzlich gibt es heute noch den Google-Chat in Gmail und Google Meet gibt es auch in Gmail. Google Meet kannst du aber auch ja separat aufrufen oder einfach zum so Videocalls machen. Mhm. Genau, als einfach ja, wie halt Zoom und Teams. Aber Google Messages und Google Voice gibt es auch immer noch, wo du mit deiner Telefonnummer kannst SMS und so verschicken. Aber ich glaube, das brauchen nur noch Leute, die irgendwie zwei Nummern haben. Brauchst du bei uns eigentlich nicht. Aber ja, das ist wirklich so eine unglaublich verwirrende Geschichte, finde ich, die einfach zeigt, da ist keine Strategie ersichtlich.
Das ist ein riesen Megacluster. Also eigentlich die Idee ist ja, dass du etwas hast wie WhatsApp.
Ja.
Wo einfach, also in der Zeit, wo du WhatsApp hast, hat Google irgendwie 20 Versionen von irgendetwas gehabt. Und ja. Alles,
man hat einfach alles erfunden.
Alles erfunden, alles wieder aufgegeben, alles vermischt, alles.
Aber das ist schon so ein bisschen Google-Ding, oder? Es gibt ja immer jenes Zeug, das die ja immer mal wieder probieren und dann nachher wieder einstampfen. Das ist halt schon, also, das ist ihre Strategie.
Ich glaube, das kann ja gute Aspekte haben, oder? Dass man vieles ausprobiert, aber bei so den Messaging-Sachen, das ist eine absolute Katastrophe.
Ja, vor allem, weil ja das davon lebt, dass die Leute das irgendwann ist, also du musst ja das haben, deine Gegenseite muss ja das auch haben. Und wenn du das immer wieder auftust und dazu oder irgendwie ummodelst und so, dann irgendwann kannst du dann gar nicht mehr miteinander kommunizieren, weil WhatsApp ist nur so big, weil alle WhatsApp haben.
Ja.
Und nicht, weil WhatsApp 5 verschiedene Versionen gemacht hat, die immer ein bisschen besser geworden sind oder ein bisschen anders.
Genau, man hat einfach das Niveau konstant aufgehalten.
Ja. Ja, nein, das ist Telegram.
Ja, das auch, ja. Ja, nein, genau, das ist ein Sammelsurium von Messaging-Flops. Dann, Luca, was ist denn dies? Was hast du daraus gesucht?
Genau. Als nicht selbsternannter TV-Papst habe ich natürlich etwas aus meinem Bereich ausgesucht, nämlich, ihr erinnert euch sicher noch daran, 3D und Curved.
Oh yes. Sehr schnell ich hatte, zweiter nicht.
Zumindest beim 3D hast du gehabt?
Ja, selbstverständlich.
3D. Oh Gott. 3D-Fernsehen. Also,
du auch, Luca?
Ja, also, natürlich. Ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen, die es eigentlich noch geil gefunden hat.
Ich habe gerade einen Film geschaut mit 3D.
Nein, ich habe recht viele 3D-Blu-Rays gehabt. Aber wir kommen noch. Angefangen hat das alles 2010, ist das plötzlich das grosse Ding gewesen. Alle haben 3D-Velo, oder besser gesagt, Hersteller haben gemeint, alle wollen 3D, weil triggert vom Mega-Erfolg von Avatar im Kino ein Jahr vorher hat die ganze Industrie plötzlich das grosse Geschäft geschmückt mit 3D. Sony zum Beispiel hat damals gemeint, dass man bis im Jahr 2013 die Hälfte von all ihren verkauften TVs mit 3D ausstatten will. Soweit ist es dann nicht gekommen. Zwar sind am Anfang so ein paar Millionen Geräte über die Theke 2012, aber sind es dann, also 2012 sind es sogar tatsächlich über 40 Millionen verkaufte 3D-Fernseher gewesen. Ich glaube aber nicht unbedingt, weil es alle haben wollen, sondern einfach, weil alle TVs das Feature einfach gehabt
haben. Genau,
ja. Das ist einfach draufgepackt worden. Aber man hat einfach schnell gemerkt, 3D daheim ist einfach nicht richtig geil. Und zwar einerseits wegen diesen hohen Brüllen. Oder es hat die zwei, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es hat ja die zwei Arten gegeben. Es hat die aktive gegeben mit einer Batterie drin, mit so einer Knopfbatterie.
Sind die besseren aber gewesen, oder?
Das sind angeblich die besseren gewesen, aber eben, du hast halt einfach müssen, immer zu der Unzeit hast du dann müssen plötzlich eine Batterie ersetzen, weil die Batterie leer war, die Knopfbatterie, und niemand hat die hure scheiß Knopfbatterie
vorher. Ich mit USB, Micro-USB habe ich meine können laden.
Oh, noch schlimmer. Hör mal auf, Micro-USB. Und dann hat es halt die passive gegeben, genau die, wo keine Batterie haben, wo du einfach ausgesehen hast, wie wenn du zum Optiker gehst und so eine komische Brille aufgesetzt bekommst. Und dann ist ja auch noch so gewesen, ja geil, irgendwie, du hast deine drei Kollegen für einen Film einladen, aber hast nur zwei Brüllen gehabt. Geil, musst extra schnell einige posten. Und ja. Das ist einfach hure unpraktisch. Die Auswahl ist sehr begrenzt, wie gesagt. Es hat bei uns, jedenfalls in der Schweiz, eigentlich nur 3D Blu-rays gegeben. Wir haben keinen Fernsehsender gehabt, der ein 3D-Signal geschickt hat. Und du hast höchstens können mit auf der Fernbedienung haben viele Fernsehsender einen Knopf gehabt, um 2D in 3D konvertieren.
Ja, so schlecht
gewesen. Das ist so schlecht. Das war wirklich
so ein
optischer Totalschaden gewesen, oder? Ich weiss, ich habe versucht, mal ein Fußballspiel auf 3D zu schauen. Und der Fernseher hat nicht gecheckt, ob die jetzt irgendwie Zuschauer im Hintergrund vorne oder hinten sind. Das Spielfeld ist so halb, die Hälfte ist in der Luft geschwebt, die andere Hälfte ist irgendwo im Hintergrund gewesen. Und hey, im Kopf einfach so, überhaupt nicht rausgekommen, was läuft. Und dazu ist auch noch gekommen, das 3D ist ja immer, wenn du 3D geschaut hast, ist es immer dunkler gewesen, das Bild.
Ja,
oder?
Das ist ein Scheiß.
Aus irgendeinem Grund, wegen dem hohen Shutter-Zeugs technisch gesehen betrachtet,
du
wahrscheinlich.
Ich glaube, immer das Ding heisst, es tut dir immer das Auge abdecken.
Genau,
oder?
Genau. Oder es hat immer so zwei Licht verschiedene Perspektiven. Eins fürs linke, eins fürs rechte Auge, halt so wie unser Hirn auch Tiefenschärfe erzeugt, oder? Das rechte und das linke Auge sind ja nicht genau das Gleiche, sondern alles leicht verschoben. Und durch die Verschmelzung von diesen zwei Bildern im Hirn entsteht dann halt das Bild mit Tiefenschärfe. Und das war auch das Prinzip von diesen Brillen. Nur eben, das Bild war dann irgendwie dunkler gewesen. Es war auch nicht hochauflösend gewesen. Es war nicht einmal Full HD gewesen, wegen dem Effekt. Und es war auch noch zu einer Zeit gewesen, wo So, vor allem so ab 2015, 2016 dann immer mehr sind auch die 4K-Fernseher mit der HDR-Fähigkeit gekommen. Plötzlich ist die Auswahl, ich kaufe jetzt einen 3D Blu-ray oder kaufe ich einen 4K-HDR-Fernseher. Und irgendwie die Wahl ist dann sehr schnell auf 4K-HDR gegangen, weil 4K-HDR hat bildtechnisch das Maximum aus dem Fernseher rausgeholt. Hingegen 3D ist ein Kompromiss nach dem anderen gewesen für etwas, was am Schluss einfach halt nur ein Gimmick ist. Nämlich die
tiefe Schärfe. Im Kino ist es immer noch so, dass es dunkler ist.
Ich
habe ja da den... Der Superman ist ja 3D gelaufen in dem neuen IMAX-Kino.
Ja. Ja.
Und das merkst du auch, ist immer noch so. Das wird vermutlich immer so sein, weil einfach so, wie das halt funktioniert. Aber sobald die Brille runterziehst, das Bild ist ein bisschen dunkler.
Ja.
Aber eigentlich habe ich das Gefühl, nicht mehr so krass wie früher vielleicht.
Ja, vielleicht nicht mehr so krass. Also ich habe das Gefühl, warum macht man dann einfach das Bild nicht heller von Anfang an, wenn es nachher durch die Brille dunkler ist? Aber vielleicht macht es
das. Ja, vielleicht, das kann auch sein.
Vielleicht macht es das auch schon, ich weiß es nicht. Anyway, ich wollte das eigentlich nur das bringen, aber während ich am Recherchieren war, ist mir aufgefallen, hey shit, das hat ja das hure Curve-TV, ist wie so parallel irgendwie auch noch plötzlich gekommen, das ist fast gleichzeitig gekommen, teilweise sogar kombiniert, holt das Maximum raus mit einem 3D-Fernseher, der curved ist, dann hast du die maximale Immersion, also eben Curve-TVs, das sind die bogenen Bildschirme, im Laden hat das immer ziemlich fancy ausgesehen, so schön geschwungen, oder, irgendwie mega futuristisch, aber... Daheim hat man dann mal schnell festgestellt, dass die geschwungenen TVs zwar geil aussehen, aber irgendwie nur so mittelprächtig aussehen, vor allem wenn du es an der Wand hast wollen anstellen oder sogar an der Wand montieren, dann ist so ein Möbelstück, das so halb vorne schaut, einfach nicht so richtig geil.
Und gewesen. Das ist, glaube ich, einfach nie gewesen, weil du müssen so nah an, um von der Krümmung etwas profitieren. Ja.
Absolut. Also, die Hersteller, ihr grosses, also das Marketing hat gesagt, Immersion. Das ist ihr grosses Wort. Das Gefühl, mitten drin zu sein, ohne 3D-Brille. Die Wahrheit ist aber eigentlich, dass die Krümmung ja technisch ganz einen anderen Ursprung hat, als das, was man gesagt hat. Nämlich, es ist ja darum gegangen, also auch heute noch, wenn du einen Curved-Bildschirm hast an deinem PC, technisch ist es ja eigentlich, weil das Licht, also das Display an den Bildrändern Licht dunkler erscheinen kann, weil das Licht nicht gleichmäßig imitiert oder im Kino auf einer Leinwand gleichmäßig reflektiert wird. Und darum tut man es ja ein bisschen krümmen, damit da der Effekt verschwindet. Nur tönt das halt nicht halb so sexy und ist auch nicht annähernd, es einfach zu erklären wie einfach Immersion. Oder?
Ich meine, heute bei den, es gibt es ja nur noch jetzt eigentlich als Monitoren.
Mhm,
und dort habe ich immer das Gefühl, man macht es einfach, damit sozusagen das Bild näher ist, links, rechts.
Nein, das ist eigentlich, das Marketing hat dir das verkauft, aber eigentlich ist das ein riesen Scam. Also eigentlich geht es darum, dass der eigentliche Grund, vor allem auch noch heute, ist eigentlich einfach, dass eben die Ränder schön gleichmäßig ausgeleuchtet hast und nicht einfach so dunkle Ecken hast. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Und sowieso, also damit das mit der Immersion funktioniert, müsste das Bild einfach viel breiter. Also vielleicht funktioniert das heute mit den Ultra-Wide-Bildschirmmonitoren eher noch, dass man kann Immersion sagen, aber gerade bei einem Fernseher 16:9-Verhältnis.
Ja, die nicht. Ja,
ist nicht breit genug, dass die Krümmung irgendeinen Shit, sogar wenn du vorne mittendrin oder ganz nahe guckst, die Immersion ist genau die gleiche. Es macht genau nichts. Es ist ein Scam. Es ist einfach nur darum gegangen, dass man halt sagen, Curved, geil, kauf ein Curved TV. Vielleicht noch schnell zum Verständnis eben, was ist ein Flop? Ich habe es mal verglichen mit OLED. OLED ist ja auch 2015, auch in dieser Zeit ungefähr, 2015 so sind die ersten Prototypen langsam am Kommen gewesen. 16, 17 ist dann langsam ein bisschen marktreif geworden. Ist auch als totales Nischenprodukt gestartet. Ich hatte, glaube ich, im ersten Jahr 2015 irgendwie so 0,3% Marktanteil gehabt. Aber OLED hat eben einen echten sichtbaren Mehrwert, nämlich ein perfektes Schwarz, riesiger Kontrast und ein mega dünnes Design, weil die OLED-Panels so dünn sind. Kein Edge-Bleeding-Problem und so weiter, kein Full HD, also all das Shit, es ist kein Gimmick, es hat wirklich Vorteile. Und bis heute, im Jahr 2025, die Marktdurchdringung, was haben das Gefühl? Im Premium-Segment, also von Fernsehen, alle Fernseher, die mehr als 1.500 Stutz kosten. Wie gross ist die Marktdurchdringung oder der Marktanteil, was haben das Gefühl, von OLED?
Heute bei Fernsehen?
Mhm. 10 Jahre später. 2015 war es 0,3%. Was ist etwa im Jahr 2025? 30%. Premium-Fernsehen.
30%. Ja, ich würde sagen 40% vielleicht sogar.
Sind je nach Quelle über 50%.
Ah, krass.
Okay. Also es ist definitiv, es ist marktbeherrschend im Premium-Segment. Also mindestens jeder zweite Fernseher, der mehr als 1.500 Stutz kostet, ist ein OLED-Fernseher, der verkauft wurde. Auch natürlich dank Samsung, der vor 3 Jahren mit QD OLED jetzt auch noch ins Game mit eingestiegen ist. Samsung ist der grösste TV-Hersteller der Welt. Das hat einen riesen Boost gegeben. Und so kann man sagen, okay, OLED ist auch ein bisschen gestartet, aber OLED ist sich am Durchsetzen, hat sich durchgesetzt, ist jetzt Marktführer im Premium-Segment. Warum? Weil es hat einen Vorteil. Die anderen zwei Sachen waren Gimmicks und Scams.
Ach, das war eine Zeit. Hey, dann zu unserem Nächsten, wo es ist kein Scam, es war kein Gimmick eigentlich, aber es hat sich trotzdem nicht durchgesetzt. Und zwar der Zoom. Simon, wieso nicht?
Ja, der Zoom, ich weiss nicht, die das noch wissen, was das überhaupt ist. Das ist der MP3-Player. Ich bin Microsoft ein bisschen da am Bash, von Microsoft. und dass der sich nicht durchgesetzt hat, ist ganz einfach. Das ist der iPod, oder? Das ist logisch, dass der durchschlagende Erfolg, das, was Apple eigentlich komplett in die Stratosphäre geholt hat. Wieso, dass ich das überhaupt jetzt da erwähnen, oder? Ich bin so einer von den Early Adopters gewesen. Ich hatte vor dem iPod schon einen MP3-Player komportable. Der hat Arcos Jukebox geheissen.
Wow.
Der hat man mit 4 AA-Batterien betrieben. Der hatte irgendwie so ein Display gehabt, wo der Gameboy HD dagegen ist. Und, aber du hast können, ey, war schlau gewesen, du hast können mit dem aufnehmen und so und hast deine MP3s können überspielen und so. Genau, nachher bin ich zu einem Disc, ich vor einem Minidisc und so. Aber der Zoom, ja. Genau, also der, das ist so ein bisschen die Antwort auf den iPod gewesen, genau. Und der Player ist eben wirklich gut gewesen. Das ist recht verreckt. Das User Interface hat super funktioniert. Viele finden es sogar besser als das vom iPod. Der Bildschirm hat eine bessere Qualität gehabt. Die ersten iPods hatten ja noch keinen Farbbildschirm gehabt. Ja. Und die sind 2001 rausgekommen. Und erst 2006 hat Microsoft den Zoom gelauncht. Und das ist eigentlich schon die Antwort, wieso das gefloppt hat, oder? Bis dann hat Apple 5 Jahre Vorsprung gehabt mit Musik verkaufen.
Mhm.
Und alle haben schon ihre Library bei damals, wie hat es geheißen? Nicht Apple Music. Es hat
doch iTunes ist doch.
iTunes, genau. Jetzt heisst es Apple Music. Bei iTunes gehabt und du hast wirklich keine Chance gehabt, da mitzukommen. Microsoft hat aber das noch schlau gemacht, weil sie haben ursprünglich ist im, der iPod hat nur können so klein und so sleek sein, weil Toshiba so einen Mini-Harddisk vorgestellt hat und einen Deal gehabt hat mit Apple, um die Mini-Harddisk in dem iPod zu vermarkten. Und sobald der Deal abgelaufen ist nach 2 Jahren, ist Microsoft gekommen, hat angeklopft und gesagt, hey, wir wollen auch etwas machen. Hat mit Toshiba das nachher entwickelt. Und es gibt tatsächlich eine Version von Toshiba, die noch vor dem Zoom gekommen ist, Toshiba Gigabyte hat der geheissen. Ach, können mal googeln, sieht wirklich aus wie der Zoom. Einfach Knöpfe sind ein bisschen anders. Also die haben den Gigabyte genommen und ein bisschen aufgemodelt. Hey, und drei Versionen daraus gemacht. 2006, 2009 ist dann die letzte Version rausgekommen und der Nagel in den Sarg von dem Sun ist eigentlich das iPhone gewesen, wo dann jeder mit dem Telefon zusammen einen Media Player hatte. 300 Millionen hat das Abenteuer gekostet für Microsoft, sagt man. Also auch gar nicht wenig. Und sie haben etwas, was ich nicht mehr richtig in Erinnerung habe, aber sie sind mega nah dran gewesen, dass es eigentlich Spotify gar nicht müsste geben, weil die haben damals schon also einen Sun-Abo-Geschichte gehabt. Das ist irgendeine 10 Stutz zahlt. Da hast du alle Lieder können streamen auf deinem PC. Und dann aber für hast du 10 Lieder pro Monat bestimmen, die du hast können downloaden und behalten. Also ein sehr kompliziertes Ding. Du hast auf deinen Sound tun, aber du hast sie irgendwie, glaube ich, 7 Mal verbrennen dann auf CD. so Zeug. Also so, wir haben noch, für uns ist so klar, die Abo-Modelle, wie die funktionieren. Ja. Wir jonglieren mit dem Zeug da, Family, die draussen da, Pro und so. Aber damals ist das 2060, ich weiss nicht, das Abo wird dann um die Zeit gelauncht sein. Hat noch niemand gecheckt, wie man das macht. Und darum ist das auch völlig... Aber sie hätten eigentlich, sie wären der Spotify-Killer gewesen. Spotify 2011 auf dem Merkur.
Ich wollte die Verhandlungen sehen, wie sie das Abo am Zusammenstampfen waren mit der Musikverleiher. So. Wir geben euch so viele Lizenzen, dafür dürfen wir 7 Mal, 6 Mal arbeiten. Nein, 8 Mal. Also gut, 7 Mal. Also.
7 Mal? Okay, 10 Songs. Sie dürfen alles streamen. So, ja gut, Streaming, das funktioniert nicht. Du musst eh die High sein, ja, unterwegs. Das ist schon gut, das soll es von mir aus machen. Aber nur 7 Mal brennen.
7 Mal
brennen.
Ja, aber krass, oder das eigentlich, sie sind mega nah dran gewesen, also etwas, was mega normal ist für uns, aber schlussendlich haben sie das alles eingestampft. Und es gibt nach wie vor übrigens eine grosse Community. Du kannst also, wenn du einen Sun jetzt kaufst, irgendwo, Occasion, kannst du immer noch updaten. Du musst dann aber so ein bisschen hacky dir selber einen Server einrichten, wo dann nachher dein Sun meint, er geht auf die Microsoft-Webseite.
Das hey, ich habe das Video gesehen von Microsoft. So wirklich total nerdiges Video. Zuerst habe ich gedacht, das ist irgendein Tech-YouTuber, aber es ist von Microsoft, offiziell, von 2023, wie der Sun, wie du kannst wirklich, das ist mit so Code eingehen und so, ey, eine halbe Stunde. Recht geil.
Du musst irgendwie eine DNS-Umleitung machen bei dir und so. Und dann nachher, aber recht spannend. Also ich habe nie gehabt, aber eigentlich wäre es der gewesen, den ich gekauft hätte, wenn ich nicht meine Arcos-Jukebox gehabt hätte.
Ja gut, aber ich meine, ich hatte halt 2006, habe ich logischerweise auch einen iPod gehabt und dort sind die schon, eben, ich weiß gar nicht, welches die 5. Generation, welches Modell das war, aber dort sind sie dann definitiv gut gewesen.
Ja.
Weil die ersten paar iPods waren eben so Totschläger gewesen, so ein Brügel.
Ja, aber ich meine, das ist ja logisch, aber das hat es schon revolutioniert. Microsoft ist einfach wie spät gewesen. Sie haben voll nicht auf der Liste gehabt von Sachen, was Apple rausbringt. Und dann bist du einfach 5 Jahre spät. Und dann passiert eben genau das. Ja. Aber ein cooles Teil.
Ja. Dann gibt es ein anderes Gerät, das hat sich garantiert noch viel weniger verkauft als die Sun. Und das ist die Ouya.
Hast du deine noch?
Nein, sie sind schon lange verkauft. Aber natürlich hatte ich sie. Ich gehöre zu denen 200'000. Das waren nämlich auch vorher nur, die sich auch nicht gekauft haben. Und das war eines der ersten und auch eines der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte. Es hat offenbar immer noch den Rekord von am schnellsten 1 Million erreicht. Also ich glaube, nach 8 Stunden haben sie schon 1 Million gehabt.
Wow.
Und sie haben 650'000 haben sie wollen, genau. Nach 8 Stunden haben sie es schon erreicht und am Schluss haben sie 8,5 Millionen gehabt. Und Ouya hat einfach, sie war einfach ein kleiner Würfel mit einem Controller dazu und es war einfach eine Android-basierte Konsole, die halt so vermarktet worden ist als so easy, günstiges Spielgerät, wo halt ist halt offen, du kannst es modden, du kannst solche Casual-Games drauf tun, so Twitch ist dort, hat es schon gegeben und Kodi, so Zeugs sind natürlich auch schon, haben es von Anfang an klar gemacht, dass das dort drauf läuft. Also mir ist jetzt zusammen klar gewesen, dass ich dort nicht gross will gamen, aber ich
habe gedacht... wann nochmal? Sorry, wann ist das gewesen?
Hast du nicht gar nicht gesagt. 2013.
2013? Ja.
Das ist dort, wo GTA 5 rausgekommen ist, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder ist das 15? Shit, das weiss ich selber nicht mehr. aber ja, 2013 ist das rausgekommen und ja, weißt du, ist irgendwie so... 13, Nvidia Tegra 3 drin gehabt, eben, ist ein... Eben, so ein typisches... Easy Gerät für 100 Stutz hat es gekostet, $100. Also auch eine günstige Konsole gewesen.
Aber sie haben ein bisschen zu viel versprochen, oder? Ich glaube, das ist schon ein bisschen so, wo die gekommen sind, sind alle ein bisschen enttäuscht gewesen, ne?
Hey, ich weiß es einfach gar nicht mehr, weil also das Problem ist, ich glaube nicht irgendwie, dass mehr versprochen haben. Ich glaube, man hat sich einfach mehr versprochen.
Ja,
dass es einfach
irgendwie
besser tönt, als es ist. Schlussendlich ist es dann halt einfach ein 100-Franken Android-Kübel gewesen, wo, ja, es haben ein paar Leute Games dafür entwickelt, aber schlussendlich, weißt, wenn du etwas am Fernseher anschliessest, dann kannst du auch einfach eine richtige Konsole anschliessen, oder? Mhm. Und genau, das hätte dann vermutlich nur funktioniert, wenn es mega viele gute Games gegeben hätte, aber die sind ja dann natürlich alle so ein bisschen auf dem Mobile-Game-Level gewesen. Und ich meine, logisch, heute hast du das auf eine Art mit so einem Apple TV.
Ja,
oder es ist halt einfach ein Gerät, das etwas anderes macht. Und das ist wie so ein Nebenprodukt, das du einfach gamen kannst. Es würde sich jetzt vermutlich auch niemand das Apple TV kaufen, nur zum Gamen. Und,
wie haben die Dinge von Nvidia hat doch so, wie haben die Dinge nochmal
geheißen? Ja, Nvidia Shield, ja.
Ja, genau.
Aber so auch das Shield, ist halt eine Setup-Box eigentlich, oder? Ja. Also, du brauchst halt für mega vieles. Und natürlich hast du es da theoretisch auch können. Mhm. Aber, ja. Und das hat vor allem, es hat ein paar geile Games gegeben. Also, vor allem eins, wo wirklich für das entwickelt worden ist. Und das ist Towerfall. Und das ist wirklich ein sensationeller Vierspieler-Multiplayer, wo dann aber auch auf PlayStation und so später dann portiert worden ist. Aber das ist tatsächlich, das ist rausgekommen für die entwickelt worden. Und das ist ein super Game. Ja. Ja, eben nachher ist es nicht lang gegangen. Sie sind dann eben. Sind dann schnell so ins Strauchle gekommen und haben dann irgendwie 2015 noch 10 Millionen von Alibaba bekommen, weil die haben, glaube ich, vorgegeben, die nächste eben Setup-Box und TV-Setup-Box daraus zu machen. Und auch im gleichen Jahr sind sie dann aber von Razer übernommen worden.
Ja.
Und ja.
Das Ding ist, so ein bisschen, weißt, heutzutage wäre das gar keine Meldung mehr wert eigentlich. Ja. Da gibt es eigentlich wahrscheinlich etwa 10 so komische Versprechen auf Kickstarter. Warum das wir sie nicht genommen haben, ist schon ein bisschen, das ist halt so das Erste gewesen, wo so Kickstarter, glaube ich, auch recht gross nachher das erste Mal irgendwie allen bekannt gewesen ist. So.
Genau, es ist eine Sensation gewesen. Es ist irgendwie, es ist voll gehypt worden. Und ja, schlussendlich ist es dann halt eben für 100 Stutz ein bisschen Android, ein bisschen Games. Ja. Und
ein Scam ist es nicht gewesen, oder?
Nein, ja,
aber
genau.
Das schon nicht. Aber eben, ich hab dort gedacht, ich wollte auch noch halb mit investieren, hast du einen Sieg gelandet, bevor
ich gesehen habe. Ich glaube, es hat noch einen lustigen Startup-Sound gehabt. Ich habe das Gefühl, es hätte nicht mehr so, ja. Bin fast sicher, dass das gesagt hat. Müsst ihr mal nachschauen. Ja. Aber genau, das ist die Uja. Und dann, Uja ist auch unser letztes Thema, wo Luca uns etwas rausgesucht hat.
Ja, genau. Ich bin ein bisschen in die Kinogeschichte gegangen, das mal weniger, ein bisschen weg vom Tech, ein bisschen mehr zu der Kinogeschichte und habe gefunden, weißt du, was reden wir doch über Justice League, der Flop von der Justice League, beziehungsweise, oder präziser gesagt, der Flop vom DCEU.
Release the Snyder Cut!
Voilà! Ein gescheiterter DC-Film-Universum, wo eigentlich ja das grosse Gegenstück zum Marvel Cinematic Universe hätte sollen sein. Und die Geschichte ist eigentlich dahinter, oder die Entstehungsgeschichte ist ja recht spannend. Vielleicht sogar für den Simon, wahrscheinlich hängt er gerade, hat er schon abgehängt. Alles hat ja eigentlich sehr vielversprechend angefangen. DC ist ja anfangs von den 2010er Jahren noch die Marke im Superhelden-Game gewesen, vor allem der Christopher Nolan, sein The Dark Knight mit dem Joker damals, der ist ja gerade frisch im Kino und so richtig durch die Decke gegangen ist, glaube ich, damals auch der finanziell erfolgreichste Comicfilm aller Zeiten gewesen und Marvel nebendran zu dem Zeitpunkt noch. Ja, Iron Man ist recht okay gewesen, auch finanziell, aber Thor und Incredible Hulk und Captain America sind jetzt drei eher ja, so mittelmäßig gut gelaufene Filme gewesen und man hatte damals noch nicht mal Zugriff auf ihre grosse Franchise eigentlich wie Spider-Man, X-Men oder Fantastic Four. Die hat ja zu dem Zeitpunkt nicht Marvel gehört, sondern anderen Studios. Die ist also eigentlich wie so am längeren Hebel gehockt und hat sich auch für ziemlich unbesiegbar gehalten, jedenfalls im Kino. Marvel hat zwar zu dem Zeitpunkt schon mehr Comics verkauft als DC, aber das grosse Geld, das macht man halt einfach im Kino. Und darum war das DC einigermaßen egal gewesen. Und dann ist Marvel mit seinem Masterplan gekommen, nämlich eben der Formel von einem grossen filmischen Universum, wo alle Helden und alle Geschichten miteinander verknüpft sind. Also ein Konzept, das in der Comicwelt zwar schon seit Jahrzehnten existiert hat, aber im Kino eben noch nicht. Im Kino ist das komplett Neuland gewesen und kein Studio hat daran geglaubt, dass so etwas je funktionieren könnte, bis Marvel dann im Jahr 2012 mit Avengers gekommen ist und das Gegenteil bewiesen hat und über 1,5 Milliarden Dollar eingespielt hat. Und das war der Moment, wo DC gemerkt hat, shit, we fucked up. Weil Marvel ist spätestens jetzt volle Hahne im Schuss gsi, drauf und dran, DC auch im Kino zu überholen, was man dann ja später auch tatsächlich gemacht hat. DC hat müssen verdammt schnell reagieren und ebenfalls zu einem grossen Teil der filmischen Universum beitragen, einem DC Expanded Universe oder eben kurz DCEU. Aber statt wie Marvel langsam Charakter für Charakter, Film für Film sich zu etablieren und sich anzutasten, hat man bei Warner Bros. Mehr oder weniger alles in einem Film reingeschmissen.
Das ist das Problem nicht.
Ja, warum nicht? Oder? Die anderen haben es eben anders gemacht. Marvel hat das eben genau Film für Film gemacht und bei Warner Bros. Oder bei DC hat man bei Batman wie Superman schon den Batman, den Superman, die Wonder Woman zusammen gehabt. Man hat Lex Luthor dort drin gehabt. Man hat den Bösewicht nochmal einen anderen gehabt. Man hat den Aquaman, den Flash und der Cyborg mit Cameos anteasert. Und das ist erst noch der zweite Film in dem DCEU. Also verdammt steil schon eingestiegen. Und wenn das schon ein Problem genug gewesen wäre, der Film ist, sagen wir mal, polarisierend gewesen. Auf jeden Fall überladen, teilweise sicher spannende Visuals, aber halt auch teilweise richtig dumme Story. Und obwohl...
Ja, du hast den normalen auch schon gesehen.
Also wir reden noch von Batman vs. Superman.
Aha,
also,
stimmt, du bist noch gar nicht bei Justice League.
Das ist noch einer vorher.
Ich habe sicher bei dem gesehen.
Das war halt der, wo der Ben Affleck als Batman quasi so eingeführt wurde. Und ja genau, obwohl der Film halt doch von Kritikern recht zerrissen wurde, hat er immerhin solide 870 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Damit war er sicher kein finanzieller Flop gewesen, aber halt auch nicht der euphorische Start ins DCEU, wie man ihn sich erhofft hat. Schlimmer noch, Marvel ist nur 2 Monate später mit Captain America Civil War ins Kino gekommen, praktisch fast die gleiche Geschichte erzählt hat, aber mit einem berauschenden Einspielergebnis von 1,5 Milliarden. Also quasi das Gleiche, einfach in viel, viel besser. Und spätestens dort ist bei Warner so richtig Panik ausgebrochen. Man wollte ja Marvel einholen und jetzt ist Marvel einfach mit Lichtgeschwindigkeit am davonziehen. Der nächste Film bei DC war dann Suicide Squad. Das hat man dann kurzerhand und gegen den Willen auch vom Regisseur von Suicide Squad quasi zu einem Guardians of the Galaxy für Army umgeschnitten mit viel Humor und all 2 Sekunden einen neuen Song, der irgendeine popkulturelle Anspielung ist.
Nimm mich auch wunder, wie der Original-Cut wie der war.
Der Eier-Cut. David Eier-Cut. Irgendwie so etwas.
Release the Eier-Cut.
Ich sage, der Film...
Release the Eier-Cut.
Also der Film, der ist ja finanziell eigentlich recht gut gelaufen in den Kinos. Auch dank, weil ich glaube, das Marketing ist einfach verdammt gut gewesen. Eben die ganzen Trailer mit dieser Musik ist voll der Guardians of the Galaxy Vibe gewesen. Und die Leute haben das in dem Moment sehr geil gefunden und sind darum ins Kino geströmt, um sich den Film anzuschauen. Kritiker sind aber auch dort wieder vernichtend schlecht gewesen. Und diese hat gewusst, hey, es ist nur eine Frage von der Zeit, bis uns unsere Zuschauenden davonlaufen, wenn wir weiterhin Crap produzieren. Man hat mit Wonder Woman noch schnell einen kurzen Lichtblick gehabt, einen Film, der tatsächlich das erste Mal endlich die hohe 1-Milliarden-Grenze geknackt hat und auch von den Kritikern gut angenommen wurde. Aber kurz auf das aber ist dann eben The Justice League gekommen. Und der Film war so mies und auch da die ganze Geschichte dahinter ist verreckt. Der Film hat magere 600 irgendetwas Millionen eingespielt. Also brutal wenig für einen Film mit dieser Grössenordnung. Das Problem eben ist wiederum das Studio, das versucht hat, Zack Snyder seine düstere Version von der Justice League zu einem quasi Avengers Light zu machen. Man hat ja zuerst den Zack Snyder selber gespickt. Die offizielle Begründung war zwar, der Zack Snyder hat sich freiwillig vom Projekt zurückgezogen wegen dem tragischen Tod von seiner Tochter. Der Snyder selber hat das aber später dementiert. Und man hat einfach plötzlich den Avengers-Regisseur selber, den Joss Whedon, eingesetzt als neuer Regisseur von der Justice League. Und darum ist kein Wunder, dass das Film ein Desaster wurde. Du hast einen Film, der zur Hälfte vom einen Regisseur und zur anderen Hälfte von einem komplett gegenteiligen Regisseur gemacht wurde und am Schluss ein riesiges Chaos. Und dann ist es noch weitergegangen. Probleme sind noch viel schlimmer geworden. Plötzlich sind noch Schauspieler abgesprungen. Der Ray Fisher, der Darsteller vom Cyborg, der hat dem Joss Whedon vorgeworfen, Machtmissbrauch zu machen am Set. Gal Gadot hat das bestätigt und gesagt, sie fühle sich ebenfalls unwohl. Sie ist dann selber politisch in der Kritik gerade wegen ihrer Israel-Pro-Sprüche. Der Ben Affleck hat Alkoholprobleme gehabt und hat auch sonst nichts mehr mit Batman zu tun. Der Ezra Miller ist wegen Prügeleien und Aggressionsproblem ebenfalls in Rechtsstreit geraten. Amber Heard war im Rechtsstreit mit John Depp. Also wirklich der ganze Cast von der Justice League ist einfach, hat sich selber frühzeitig in Rente geschickt und spätestens jetzt ist klar, das DCU ist dort, bevor es je überhaupt einmal erfolgreich war. Ja.
Aber eben, du hast den Original, du hast beide Cuts gesehen?
Ich habe beide Cuts gesehen, genau.
Ich meine, ich habe nur den zweiten gesehen und auch der war schlecht. Also
das, der 4-Stunden-Cut.
Das ist einfach... ich weiß auch nicht, dem Zack Snyder, sein Stern, der ist auch gesunken.
Der ist extrem gesunken.
Wenn du all seine Sachen anschaust, hat er tatsächlich ein paar gute Sachen gemacht. Wie eben so mein Dawn of the Dead, habe ich wirklich geil gefunden.
Ja, er ist vielversprechend gestanden. Also weißt du, Dawn of the Dead, 300 und Watchmen.
Ja, genau, Watchmen habe ich auch sehr geil gefunden. Ja.
Zu dem Zeitpunkt hat es geheißen, look, der Zack Snyder, er weiß, wie man Comic-Verfilmungen macht und er hat seinen ganz eigenen Stil, unverkennbaren Stil. Er ist der Stern Hollywoods und darum ist er auch überhaupt in das ganze DCEU-Zeugs reingekommen. Man wollte mit ihm, mit seiner Vision das aufbauen. Nur eben, aus all diesen Gründen ist das ganz schnell ganz schief gelaufen. Und zwischen 2017 und 2023 ist auch eine spannende Zeit, 5 Jahre, wo DCEU irgendwie noch existiert hat und versucht hat, irgendwie noch etwas zu sein, wo aber niemand genau weiss, was. Und genau darum ist auch niemand das im Kino schauen, weil Glücksgefühl haben ja Leute vergessen, das Ding ist tot. Es lebt nicht mehr.
Aber jetzt ist lustig, dass sie mit dem Superman, den wir nicht gut gefunden haben, Michel hat ihn auch nicht gut gefunden, wirklich drei komplett unterschiedliche, also Filmtypen eigentlich, aber mit den allen schlecht gefunden. Oder nein, ist schlecht. Michel hat ihn schlecht gefunden. Mhm. Wir haben ihn ja easy gefunden.
Ja.
Aber
in meinem Bekanntenkreis hat ihn niemand gut gefunden. In meinem Bekanntenkreis haben alle. Und auch die, die normalerweise eher wohlwollend sind, niemand hat ihn gut gefunden.
War der Justice League jetzt, oder?
Nein, der Superman.
Der neue.
Ah, der neue Superman. Okay. Ja, sorry, ich habe einfach irgendetwas gesagt. Ich kann nicht, ich bin überhaupt nicht, ich habe, sorry, das ist nicht
mein ja, es ist jedenfalls Justice League und ja, das ist
ein grosses Missverständnis gewesen. Ja. Ein riesengroßes Missverständnis.
Mal schauen, ob es sich jetzt wieder bergauf geht. Ich muss dann, ja genau.
Geht es nicht vielleicht einfach mit diesen Superheldenfilmen einfach mal generell bergab und es ist jetzt durch, es ist jetzt gut.
Ich glaube aber nicht, weil Marvel, ja, wie heisst er? Fantastic Four sagen wieder supergeil, oder?
Mhm. Der ist und, wirklich cool, geil.
Der Superman ist gut angekommen, finden wir jetzt einfach nicht so gut. Von dem her scheint jetzt doch wieder nicht so sein, als würde das komplett abstürzen. Darum, hey, who knows.
Ah.
Aber komm, wir gehen doch eins weiter. Wir haben ja auch selber auch noch etwas Aktuelleres gesehen. Ja. Da gehen wir doch mal im Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Lord of the Mysteries, eine neue, ich wollte schon eine Anime-Serie sagen, aber komm, man nennt sie einfach Anime-Serie. Jeder, der schaut, hat das Gefühl, es ist eine Anime-Serie, auch wenn sie jetzt aus China ist und die einen eigenen Begriff dafür haben. Ich habe nur eine Folge geschaut. Ich habe nichts verstanden. Ich kann dir auch nicht viel sagen dazu. Darum, hey, Luca, erzähl doch du lieber, um was es geht.
Es hat einen Grund, warum es Lord of the Mysteries heißt.
Ja,
okay, man kommt einfach nicht raus.
Man kommt einfach nicht raus. Es ist wirklich die Serie, wo du sagst, hey, hast du Lord of the Mysteries gesehen? Es ist hure geil. Ah, nein, noch nicht. Um was geht's? Keine Ahnung.
Ich meine, ich muss schon sagen, es hat angefangen und ich habe noch mal kurz raus, weil ich dachte, habe ich die zweite Staffel angefangen, oder die 10. Folge. Weil es diverse Begriffe und es tut so, als irgendwie, sagen es startet running, wie man so sagt. Oder?
Es ist wirklich verdammt ein steiler Einstieg. Also Lord of the Mysteries, wie gesagt, ist einer der faszinierendsten neuen Donghua-Serien, die im Moment auf Crunchyroll laufen und für viele gilt er schon jetzt als Kandidat für den, ja, jetzt sage ich es auch gleich, Anime des Jahres. Wie du schon gesagt hast, die Serie selber die stammt aus China und basiert auf dem gleichnamigen Webroman, wo weltweit Millionen von Leserinnen und Lesern begeistert, angeblich. Ich habe es wirklich vorher gar nicht gekannt.
Ja gut, 90% in China, oder?
Was wir haben, es ist so ein bisschen eine Mischung aus einer Fantasy-Welt oder weniger einer Fantasy-Welt, als mehr so eine Steampunk-viktorianisches Okkultismus, düstere Detektivgeschichte und Lovecraftsche Wahnsinn.
Also mich hat sehr Castlevania an die Anime-Serie erinnert.
Mm, genau.
Also einfach so jetzt die erste Folge.
Ja, stimmt, das hat etwas. Es kommt etwa dort an. Die Geschichte fängt mit einem Selbstmord an, mit dem Selbstmord vom kleinen Moretti, ein Student von dieser fremdartigen Parallelwelt, die existiert, wo eben die Welt von Lord of the Mysteries ist. Und genau in dem Moment, wo der kleine Moretti sich umbringt, erwacht ein junger chinesischer Mann namens Zhou Mingrui in seinem Körper wieder auf. Und das tut quasi, er tut wieder kleine Moretti wiederbeleben mit seinem Geist und er ist jetzt einfach plötzlich im kleinen Moretti drin.
Ah, ich habe schon das nicht gecheckt.
Es ist wirklich cool steil. Auf alle Fälle, wir haben einen Chines aus unserer Welt, der aus irgendeinem Grund, den man nicht kennt, in die Parallelwelt transportiert wird, in den Körper von Klein Moretti, der sich genau so eben selber umgebracht hat. Warum, weiss man nicht. Das weiss auch der Zhou Mingrui nicht. Und seine Aufgabe ist es quasi herauszufinden, was ist da passiert, in was für einer Welt bin ich überhaupt gelandet und wie komme ich zurück auf die Erde. Und um das zu machen, muss er eben Informationen sammeln, darf nicht auffallen, dass er eigentlich aus einer anderen Welt ist und gerät so plötzlich in einem neuen, in einem Geheimorden, bestehend aus sogenannten Beyonders. Beyonders sind Menschen in dieser Welt, die magische Kräfte haben. Die magische Kräfte, die tust aber nicht wie in Harry Potter mit Zauberstäben oder was weiß ich was machen, sondern du bekommst die Kräfte, indem du Tränke trinken. Also Zaubertränke und Witcher. Ritual aus. Ja, ein bisschen so. Und das Problem ist aber, je mehr Tränke du trinkst, desto mächtiger wirst du, aber desto anfälliger wirst du auch für den Wahnsinn, der mit dem Zauber einhergeht. Also,
ist ein bisschen wie The Witcher.
Es ist auch ein bisschen wie The Witcher, oder? Es nimmt sich überall ein bisschen Versatzstücke. Und die Beyonders, die jagen eigentlich andere Beyonders, die eben im Wahnsinn verfallen sind, anstatt dass sie mit dem Zauber können umgehen können. In dieser Welt sind sie aber alle geheim, sie gehören alle in einem speziellen Geheimort an. Also es gibt nicht nur ein Geheimort, es gibt irgendwie 10 oder 20 Geheimorte. Jeder betet zu einem anderen Gott und jede hat andere Spezialfähigkeiten und die einen sind gut, die anderen sind nicht. Wie gesagt, es ist verdammt viel und es ist gar nicht mal so einfach, irgendwie in dieser Welt draus zu kommen. Aber trotzdem finde ich irgendwie, willst du immer mehr sehen, du willst immer mehr die Welt eintauchen, irgendwie mehr erfahren, was geht es eigentlich, wie funktioniert das, die Machtsysteme, die Power-Systeme, die sind wirklich einzigartig, sind spannend, es ist mit Rangaufstieg, mit Pfaden, die man muss beschreiten muss, jeder Pfad ist eine Art wie ein Talentbaum und wenn du mal auf einem drauf bist, dann darfst du den nicht einfach verlassen, du musst auf dem bleiben und die einen haben magische Fähigkeiten, die mehr irgendwie paralytisch sind, die anderen sind mehr in Träumen, die anderen können vorhersehen, die anderen sind stark, die sind dieses, also es ist sehr komplex, aber irgendwie gleichzeitig mega spannend und vor allem visuell. Ich glaube, das ist wirklich der Hauptgrund, warum du am Anfang wirklich einmal einsteigst. Visuell ist der Dongua ein Brett. Also ich habe wirklich noch nie etwas gesehen, wo mich visuell derart gecatcht hat, wie Lord of the Mysteries gesehen. Sehr gut. Also abgesehen davon mal, dass die Welt schon spannend ist, aber auch, wie es animiert ist, die Farben, es ist opulent, es ist wirklich wahnsinnig krass. Also ich weiß nicht, wenn du mal einen Trailer schaust, du wirst kein bisschen rauskommen, aber du wirst sagen, das sieht gleich geil aus. Also
ich habe die erste Folge, habe ich jetzt visuell noch nicht so, mit so nicht aus den Socken gehauen. Ich habe dort
noch also ich finde, die hat auch schon recht krass reingefetzt.
Ich finde eben, ich habe bei ein paar Sachen gedacht, das hat nicht alles auch so zusammenpasst für mich. Also wie wenn irgendwie 20 geniale Künstler irgendetwas machen, aber noch nicht so ganz 100% ineinander hineingreift. Aber ich finde, es hat definitiv, das siehst du schon, hat mega viele so interessante so Perspektiven. Weißt du, nicht immer nur gerade von vorne, sondern mal irgendwie von unten, irgendwie oben siehst du gleich so irgendein Kronleuchter durch die Schuhe durch so halbe. Und das ist, ich bin auch nicht ganz sicher, was ist denn zum Teil 3D? Also ich habe das Gefühl, das mischt es auch ein bisschen.
Ja.
Und eben genau so interessante Farbenspiel, aber also eben, ich habe jetzt da erst das Gefühl, am ersten siehst du so die Ansätze, wo es schon noch könnten, genau visuell auftrumpfen. Aber eben, die hat mich jetzt noch nicht umgehauen. Also habe ich das Gefühl, habe ich schon krasser gesehen.
Okay, was zum Beispiel?
Ja, ich habe das Gefühl, auch die Dings da, die Next Level.
Ah, Solo-Leveling da. Solo-Leveling.
Nein, du weißt, die von Amazon da, mit diesen Games. Die hat doch Next Level geheißen, oder?
Ja.
Oder
so
auch die mit den Love, Death, Robots. Finde ich, hat Sachen drin, die ich geiler gefunden habe. Wo halt
aber sie sind ja keine Animes, das sind keine gezeichnete, oder?
Ja, gut, das stimmt.
Ja, und das ist ja keine Serie, oder? Das ist ein Ding. Das sind Kurzfilme. Mhm. Das kannst du halt nicht vergleichen. So.
Ja. Wir sind halt so Anthologies, gell? True. Ja, also ich finde es wirklich mega genial. Wer für die, die es trotzdem ein bisschen zu schnell und zu steil findet als Einstieg, eben, es gibt einen Webroman dazu, den gibt es auch auf Englisch. Habe ich auch schon selber ein bisschen reinlesen. Dort ist alles sehr viel gemächlicher und es wird auch sehr viel mehr erklärt. Ich habe auch gelesen, dass aus irgendeinem Grund die Dongua-Adaption extrem viel Tempo hat. Und niemand weiß genau, warum, weil die Webromane, die sind nicht so krass schnell. Und dort wird wirklich mehr Zeit genutzt, um Zusammenhänge erklären und dass du daraus kommst. Aber ich finde es trotzdem visuell wahnsinnig, wahnsinnig geil. Und es hat jetzt seit einer Woche oder so eine englische Tonspur. wo ich sehr dankbar dafür bin, weil bis jetzt habe ich immer mit der chinesischen Tonspur geschaut. Und ich weiß nicht, also ich finde Chinesisch extrem schwierig zum Hören und gleichzeitig Untertitel lesen, weil im Gegensatz zum Japanischen, ich check den Duktus nicht vom Chinesischen. Aha. Ich check nicht, wo fängt das Wort an, wo hört es auf, wie ist die Satzkonstruktion. Weißt du, so dass es wie, ich höre zwar Japanisch, ich lese es Deutsch und in meinem Kopf fange ich das wie an zusammenbringen. Bei Chinesisch ist einfach.
Weißt du, was meinst du? Aber das geht im Fall schon. Also, das findest du schon schnell raus.
Ja, ja, aber ich bin ja, halt auch schon mehr auf Chinesisch geschaut, darum bin ich es jetzt auch mehr gewöhnt. Aber ich habe jetzt hier, ich habe halb-halb gemacht, weil ich habe nur die Hälfte zuerst geschaut und du hast dann eben gesagt, du hast auf Chinesisch geschaut. Und dann habe ich gefunden, gut, dann schaue ich die andere Hälfte auf Chinesisch. Ich finde es auf Chinesisch nicht gut, weil für mich passt die Sprache nicht zu der Szenerie. Ja, also, ja. Weil das sieht alles so nach England aus. Irgendwie, weißt du, so das typische
viktorianische England, ja, ja.
Ja, genau, und dann ist für mich einfach Chinesisch, sie sehen ja eigentlich Chinesisch aus, oder?
Ja.
Und dann finde ich, dann kann ich es eigentlich auf Englisch schauen. Man könnte es auf Deutsch schauen, aber meistens ist halt das Englische.
Immer Originalsprache.
ja, das bei Anime ist mir eher egal, weil einfach sind ja keine Schauspieler dort, wo die Figuren was captured.
Immer Originalsprache.
Kein Widerrede. Also bei Animes mache ich das wirklich so. Jetzt ich schaue wirklich immer Japanisch, wenn es hat.
Ja, es wirkt einfach weird. Ich kann Animes nicht auf
Englisch. Ja, du merkst wirklich auch
komisch.
Ja, völlig. Die Dialoge sind auf Deutsch. Also wenn du es einfach auf Deutsch hörst, was sie sagen, das klingt einmal so.
Ja, es ist schon so animiert, dass natürlich das auf Japanisch irgendwie dann halt, das hat ja auch so Intonationen, die dann im Deutschen nie machen würdest, wo dann...
Aber es kommt eben, ich finde, es kommt drauf an. Also irgendwie zum Beispiel, was haben Demon Slayer oder so, das finde ich auch, das würde ich jetzt auch, also ich meine, ich habe es nicht mehr weitergeschaut, aber das habe ich dort auch auf Japanisch geschaut, weil das passt irgendwie, das sieht einfach aus wie so ein klassischer Anime und das ist irgendwo... In Japan, dann passt das. Aber Castlevania ist, das ist eben einfach einer, der, glaube ich, in den USA eben auch gemacht
hat. Ja, das ist ja kein Anime. Ja, das ist, glaube ich,
ja aber also, wie soll man sagen, das sieht halt aus in Anime und ich glaube, südkoreanische Dinge nennst du auch Anime.
Ja, ich weiß halt nicht. Ich würde schon irgendwie das immer halt schauen, was ist die wirklich original Tonspur und so. Das finde ich dann macht immer am meisten Sinn. Es sieht wirklich, also, ja, dann am besten aus. Aber,
ja, eben ist mir irgendwo. Eben, bei so Sachen, jetzt, da muss ich jetzt wirklich sagen, ich glaube, ich schaue es nicht auf Chinesisch. Die Sprache passt mir nicht zum die Szene. Das, für mich einfach ist es nicht Chinesisch und dann muss ich es auch nicht Chinesisch schauen. Dann, weil es macht es nur mühsamer. Also das ist jetzt schon so. Und eben, solange es keine Schauspieler sind. Aber ich schaue sicher auch noch ein bisschen weiter. Nicht mehr schon ein Wunder, was da noch kommt. Lord of the Mysteries, eben Crunchyroll kann man es schauen. Und kommt dann... Gehen wir doch noch auf etwas wirklich Japanisches, und zwar in unserer Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Genau, wir haben es ja schon angekündigt und Simon ist etwas Spezielles verfallen. Umamusume Pretty Derby.
Umamusume.
Umamusume. weißt du, dass man es ausspricht, oder was? Bist du dir da sicher?
Ja, sicher. Sag jetzt ja die ganze Zeit.
Aha, ja, okay. erzähl doch mal, ich bin gespannt, wie du das Bild zeichnest von dem Spiel.
Hey, ja, also, es ist weird. Es ist nicht nur ein Spiel, es ist eine ganze Media-Franchise. So. Und es geht um, sag jetzt mal, also es sind so Anime, junge Frauen, Mädchen, die aber gleichzeitig grösser sind. Aber sie laufen schon auf zwei Beinen, aber sie haben Ohren und einen Schweif und gehen in eine Schule und rennen, also richtige Rossrennen, Pferderennen auf der Rennbahn.
Aber sie haben keinen Reiter auf sich oben.
Sie haben keinen Reiter auf sich oben, sondern sie rennen dann so gegeneinander, auf zwei Beinen, oder? Aber das ist alles ultra-realistisch, die ganze Rennen. Und nachher die gehen, die tun nachher, weil sie sind gleichzeitig noch eine Girl Group, alle zusammen, die Rösser, natürlich. Und die singt am Schluss dann noch ein Konzert. Das ist quasi das Zückerli, das sie bekommt, oder? Dann ist sie die Headlinerin vom Konzert. Meine Sauce
hat ja gerne Zucker.
Genau.
Also wenn du aus Rennen gewinnst, darfst du ein Konzert
schauen. Mit geilem Soundtrack, wirklich sehr guter J-Pop. Und was aber dazu noch ankommt, die Mädchen, die heissen ja, die haben nicht richtige Namen, sondern die haben wirklich auch alle so Rösser-Namen, oder? Also das ist ja, die haben ja immer so spezielle Namen, auch bei uns in der Schweiz, wenn du mal an der Pferderennen ja. warst, zum Beispiel Silence Suzuka. Special Week, um die geht es zum Beispiel in der ersten Staffel von Anime, die ist natürlich auch im Game dann drin. Vodka habe ich jetzt gerade durchgelevelt, das ist ganz geil. Die heisst Vodka und wenn sie gönnt, sauft sie also aus einem Flachmann. Nice Nature. Ja, Daiwa Scarlett und so. Gut. Ich tue vielleicht ganz schnell den Abriss. Es gibt den Anime, da geht es um die Rösser. Das Wichtige, was ist, die Rösser nehmen, das sind nicht irgendwelche Erfindungen, sondern die hat es echt gegeben und die Rösser-Mädchen sind inspiriert von den echten Rösser.
Okay.
Die leben, also ja. Das okay. ist ja, es ist als based on true stories. Kein Scheiß. Es gibt auch so ein altes Ross, das nie gewonnen hat. Jetzt hat der Name von dem vergessen. Das hat nie gewonnen. Kein einziges Rennen. Das ist legendär in Japan. Und das ist auch wieder so ikonisch dafür, dass man trotzdem hart soll schaffen und dranbleiben, auch wenn man überhaupt nie gönnt und so. Das kennen all das Ross. Und das ist jetzt wieder für geholt worden. Das ist schon längst im Ruhestand. Und wird jetzt immer wieder gern besucht von Fans von dieser Umamusume Anime-Serie und eben auch vom Game. Ach, um was geht es beim Game? Es ist eigentlich ich kann es nicht anders sagen, es ist ein einarmiger Bandit. Das ist alles. Okay. Du drückst einfach Knöpfe zum, also ja, es ist so ein Gacha-Pong-Game halt mit Pay-to-Win. Du drückst einfach Knöpfe und trainierst dann nachher. Also am Anfang wählst du eine aus von denen, oder? Irgendwie, weißt du auch nicht, Daiwa Scarlett, die ziehst aus einem random Pool, je nachdem ist sie besser oder schlechter. Mhm. Dann wählst du die aus. Dann kannst du so einen Rösser ist ja immer wichtig, wer ist Mutter und Vater, weil das natürlich nicht geht, weil es nur Mädchen sind. Kannst du zwei Mädchen auswählen, die quasi ihre Inspiration sind. Das geht ja nicht, dass ihre Heritage ist. Und die zwei vererben ihnen dann gewisse Skills und so. Und dann kannst du mit der quasi Karriere starten. Und die Karriere, das ist dann so wie so ein Roguelite eigentlich. Du startest eine Karriere von maximum 3 Jahren. Öppe und es gibt dann immer wieder so Vorgaben. Jetzt musst du das Rennen gewinnen, musst so und so viele virtuelle Fans haben und so. Und je weiter das kommst, umso bessere Unterstützungskarten hast, weil du kannst auch noch Unterstützungskarten haben. Das sind wiederum auch wieder Mädchen, die an dieser Schule sind. Und die geben dir auch wieder dann halt bessere Skills und so. Dann
aber das eigentliche Rennen, da drückst du einfach einen Knopf und es rennt los.
Genau. Weil dann du tust die trainieren und so, dann sagst du, okay, ich will eher auf Stärke, ich will eher auf Antritt oder so, oder ich will eher, dass sie ein bisschen mehr Grips hat, Intelligenz, oder? Und dann wenn sie mehr Intelligenz hat, dann nachher kommt eher, gibt es so Special Events. Und zu rennen, wie das abläuft, ist, du drückst den Knopf und nachher schaust du einfach zu.
Okay.
Du kannst nichts machen. Aber ich schrei den Bildschirm an. Ich verrecke wirklich ins Gang, du schaffst das! Das Einzige, was du kannst sagen, ist, am Anfang kannst du Taktik, oder? Entweder soll sie ein bisschen hinbleiben, bis am Schluss voll explosiv führen, mitmachen im Pulk und dann hoffen, dass sie am Schluss noch Kraft hat. Oder soll sie probieren, immer Frontrunner zu sein. So kannst du nachher ein bisschen die Taktik, aber das, je nach, du siehst dann natürlich, wie gut das Wähle in welchem ist und so. That's it.
Und dann gibt es verschiedene Hufeisen oder Schuhe.
Nein, du kannst sie nicht ausrüsten. Nein, nicht. Gar nicht
einmal Kleider?
Nein, also mal, es gibt so Cosmetics, glaube ich, irgendwo. Keine Ahnung, weißt du. aber weil, wenn sie dann retired, wenn sie nachher, du hast nachher so, sagen wir, eine hat jetzt da abgeschossen und nachher kann sie eben die anderen wieder trainieren. Dann kann sie nachher quasi die Inspiration sein für deine Nächsten. Also du züchtest du eigentlich immer die geileren Rösser. Plus, nachher kannst du natürlich eben dann würfeln und es gibt geile Animationen und nachher hast du Goldkarten oder irgendwie Platinkarten von dem.
Ja,
und
genau,
dann
von jeder Figur, wie gibt es in einem Game immer, haben sie verschiedene Sternchen, oder?
Ja, Sternchen, ja. Platin-Versionen und so. Ja. Und das ist mega undurchsichtig, da bin ich also wirklich sicher. Ich game das Spiel seit irgendwie drei Tagen, aber ich bin komplett versessen. Schon irgendwelche...
Wo spielst du eigentlich? Auf dem Videos PC oder auf dem Handy?
Nur auf Steam. Auf Handy darf ich es nicht installieren. Das ist unmöglich. Es geht hoffentlich nicht. Es geht nicht. Es ist wirklich...
Da gehen gerade Rest mit dir durch.
Ich habe ja gestern eine spannende Hypothese aufgestellt, wie du es könntest verbinden mit dem Gewichtsbelust. Mit dem Gewichtsbelust-Management.
Ja, im Fitness. Selber gehst du rennen.
Nein, ich tue es installieren auf dem Handy und dann gehe ich auf das Velo, weißt, wo man nur liegen muss, wo man nichts machen muss. Außer
Trampen, genau. Das und ist dann nachher ein Liegevelo. Weil das ist besser für den Rücken anscheinend, als auf dem Velo, wo du vorne dich abstützt.
Aber eins für daheim oder eins für zum Umfahren?
Nein, im Fitness, weißt
du. Also gibt's, im Fitness gibt es die auch, oder?
Ja.
Und nachher dort hängen und einfach stundenlang, weil ich habe gestern wirklich, ich bin heimgekommen und dachte, nur ein kleines Umamussu-Mehli und dann... Ich wollte eigentlich Sushi bestellen, habe ich nicht gemacht. Ich hatte irgendwie den Auftrag gehabt, zwei, drei Sachen da zu machen. Meine Frau ist heim, kommt zweieinhalb Stunden später. Ich bin genau, ich habe irgendwie mein Hemd angezogen, weil ich irgendwie warm hatte. Ich bin oben ohne vor dem Steam gesessen. Ich habe nichts getrunken, ich habe nichts gegessen, ich habe keine Ziege gekriegt. Ich habe zweieinhalb Stunden einfach gebannt zugeschaut wie die.
Weißt du, ein alter, haariger Mann, der einfach irgendwie so kleine Mädchen.
Hey, es ist und war wirklich krank. Und es geht nicht. Man muss mir das Spiel wegnehmen. Es geht nicht. Ich bin fast nächst, wo ich alles, was ich daran denken kann, in den letzten 48 Stunden, ist, wie ich Taiwan Scarlett neu trainieren und hoffentlich dann noch, was ich noch vergessen habe. Man kann die dann nachher auch noch in einem Team, die Retired Hörser kannst du in einem Team noch gegen, im PvP-Mode kannst du dann gegen andere Trainer antreten. Das gibt es auch noch.
Sensationell. Also
10 von 10.
Nein, ich darf, es ist so borniert und so stupid. Weißt, ich spiele die kompliziertesten Huren Puzzle Games und jetzt verfalle ich so einem einarmigen Banditen.
Grossartig.
Glücksspiel. Also, ja, es ist ein Glücksspiel.
Es ist literally Glücksspiel und es hat auch all die Töne und all die Zeug. Es macht Ding-Ding und immer die geile Musik. Und es macht dich einfach Währungen. Süchtig. Man, 10'000 Währungen. Wirklich 10'000 Währungen. Literally 10'000 Währungen. Es hat Rüebli, es hat Hufisen, es hat so Casino-Chips, es hat Geld. Es hat alles. Das ist Gachapon in Perfektion.
Aber das Umamusume Pretty Derby, das ist ja ein riesen Franchise. Es ist ja nicht nur ein Game.
Nein, es gibt ein Anime.
Es gibt ein Anime?
Seit 2009. Ist alles aber von einer Game-Firma.
3 Staffeln. Auf Crunchyroll drauf übrigens.
Ja, auf Crunchyroll drauf. Dann gibt es ein Theaterstück. Natürlich. Es gibt Konzerte.
Natürlich.
Es gibt Konzerte von dieser Girl Group, oder? Es gibt diverse so Figurines, habe ich gesehen.
Rennen Sie amigst dann auch an diesen Konzerten?
Ja, die haben ja, also weißt du, die laufen ja nicht richtig, sie haben ja schon so ein bisschen einen Ross.
Aber sie könnten, wenn sie im letzten Mal auftreten, können sie aussen auf der Laufbahn, ja, können sie
schon
ein
geil, ja.
Das Konzert machen.
Nein, die könnten doch in Dielsdorf, gibt es doch ein Techno-Festival auf der Rennbahn. Jetzt könnten wir jetzt mal Umamussume dort auftreten lassen. Das wäre schon geil. Nein, also auf jeden Fall, hey.
Also eben, wenn ihr zu viel Freizeit habt. Und
es ist gratis gern, übrigens.
Eben, sie wollen gerne loswerden. Also, und vielleicht auch das Geld.
Pay to win, aber es ist gratis.
Nein, ich kann noch keinen. Das so weit bin ich noch nicht, aber bitte fragt mich in einer Woche, ob ich schon Geld ausgegeben habe und nehmt mir Kreditkarte weg, falls ja.
Grossartig, das machen wir. Also, das wäre das
Umamusume Pretty Derby.
Umamusume Pretty Derby. Eben, man muss nicht, aber es gibt es auf Steam und es gibt es auch auf Mobile. Ja, mach es doch und erzähl, welche solche heissesten Rösser sind.
Und es gibt es zum Glück nicht auf macOS, weil sonst wäre ich auch geliefert. Immerhin.
Also gut, dann wäre es das gewesen. Dann danke ich euch fürs Mitmachen und euch allen fürs Zulassen. Und bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüssi.
Ciao.